Guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder über das Wort Gottes nachdenken können. Ich weiß nicht, muss ich mich noch vorstellen? Ihr kennt mich schon, gell? Genau, ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr dankbar für die Zeugnisse, für diese Ermutigung. Vielleicht gerade zu diesem Thema Zeugen Jehovas. Welche Stelle mich da also sehr erbaut oder sehr auch direkt ist, das ist Hebräer Kapitel 1. Es spricht dort über Engel und dann heißt es, ich lese vielleicht kurz vor, in Bezug auf den Sohn aber, also auf Jesus Christus, was spricht er? Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freuden über deine Genossen. Und das Interessante ist, jetzt heißt es weiter, und, also es geht immer noch um den Sohn, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Also Christus ist nicht das Geschöpf, sondern selber der Gründer, der Schöpfer. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nebenbei, gell? Eine schöne Stelle. Gut. Wisst ihr noch, um was es das letzte Mal ging? Könnt ihr euch noch an das letztige Thema erinnern?
Psalm
23, genau. Wir haben da die ersten drei Verse durchgenommen. Und jetzt wollten wir den zweiten Teil machen, dass wir den ganzen Psalm 23 praktisch durchhaben. Und bevor ich diesen Psalm jetzt nochmal lesen werde, würde ich gern zu Anfang nochmal beten. Wir werden ruhig. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort präsent bist, dass du hier bist. Dass du uns diesen Psalm auch, Herr, offenbaren möchtest. Wir wollen ihn wirklich verstehen, wir wollen ihn erkennen, wir wollen dich sehen, Herr. Wir wollen gestärkt hier wieder rausgehen, ermutigt, erbaut. Ich bete darum, Herr Jesus, dass du mir hilfst, dass ich es treu mache, dass ich es zu deiner Ehre mache, Herr. Ist keine leichte Aufgabe, ist schwierig. Aber wir brauchen dein Wort und wir brauchen es in aller Klarheit. Ich bitte dich, dass du mir hilfst und dass wir alle in dieser Erkenntnis deiner selbst wachsen. Amen. Psalm 23, ein bekannter, wenn nicht der bekannteste Psalm überhaupt. Ja. Ich lese. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immerdar. Letztes Mal hatten wir die ersten drei Verse vom Psalm 23 und was wir gesehen haben, das war, dass Gott hier in Bildern spricht. Das ist ein Bild, ja, in Bildern, worin geistliche Wahrheiten enthalten sind, die wir verstehen dürfen. Ich denke, für jeden ist es offensichtlich, dass wir diesen Psalm nicht wortwörtlich nehmen. Ja? Wir sind keine Schafe, direkt wortwörtlich, und wir essen auch kein Gras, sondern das sind alles, wie gesagt, Bilder. Was wir gesehen haben, war auch, dass der Hirte, gerade im ersten Vers, der Hirte Jesus Christus ist. Und ich bin das Schaf. Ja, wo es einen Hirten gibt, gibt es auch Schafe. Und der Hirte hat mehrere Funktionen. Unter anderem versorgt er seine Schafe. Das sehen wir in Vers 2. Ja? Er versorgt sie, indem er sie zu grünen Auen führt und auch zu stillen Wassern. Das heißt, unser Hirte Jesus Christus versorgt, natürlich körperlich auf einer Ebene, aber auch vor allem geistlich. Ja? Geistlich mit dem lebendigen Wort. Ja? Das Wort ist unsere Nahrung. Das Wort ist unser Trank. Ja? Darin werden wir genährt, darin kommen wir zur Ruhe, so wie jetzt gerade. Ja? Wir werden im Wort unterwiesen, in diesem Psalm. Wir liegen wie die Schafe auf der Aue und nehmen diese Nahrung auf, das stille Wasser. Das stille Wasser erinnert auch so an den Heiligen Geist, der uns in das Wort hineinnimmt und uns in diese Wahrheit einführt. Ja? Diese Wahrheiten verstehen lässt. Also der Hirte, er versorgt uns. Vor allem mit geistlicher Speise. Und er ist auch derjenige in Vers 3, der meine Seele erquickt, so heißt es. Der mich erfrischt, der mich belebt. Vor allem, wenn ich im Glaubensleben ermattet bin, müde bin, dann kommt er und belebt mich. Ja? Er richtet mich wieder auf. Ich fall hin, er richtet mich wieder auf. Ja? Wir kennen das. Der Gerechte fällt 7 Mal, aber er steht wieder auf. Ja, er richtet auf. Auch gerade wenn ich gesündigt habe, wenn ich mich schwer versündigt habe und ich am Boden bin, er erquickt die Seele. Er hilft einem wieder auf. Ja, wie? Vor allem indem er uns, wie in Vers 2, zu diesen grünen Auen bringt und zu diesem stillen Wasser. Ja, also er baut uns auf durch sein Wort, durch seine Verheißungen, durch seine Versprechen, seinen Trost, Ermahnungen. Ja, das sind diese Erquickungen auch. Ja. Und dann heißt es noch in Vers 3, ist derjenige, der mich leitet in den Faden der Gerechtigkeit. Ja. Also er kann mich diese Wege führen, weil er selber der Gerechte ist. Er kennt diese Wege. Er ist diese Wege selber gegangen. Als Jesus Christus auf Erden war, ist er diese Wege gegangen und er führt uns auch auf diese Wege. Diese Wege der Gerechtigkeit, diese Wege in seinem Wort, weil er selber im Wort gewandelt ist, voll Geistes war. So führt er uns auch selber auf diese Wege, dass wir in seinem Wort wandeln, dass wir sein Wort befolgen. Tue ich es nicht, gehe ich auf andere Wege, auf eigene, höre ich auf Irrlehren und gehe abseits, dann sind es keine guten Wege. Es sind keine Wege der Gerechtigkeit, sondern es sind Wege, die einen schaden. Und ich denke ganz so unter uns, jeder hat schon diese Erfahrung gemacht, nicht wahr? Dass wir auf anderen Wegen gehen, die nicht gottgemäß sind, die nicht der Schrift gemäß sind. Und wir betrüben den Herrn, wir betrüben den Geist und merken, wir fügen uns auch selber Leid zu. Es tut selber weh, gerade wenn wir gesündigt haben, ja? Aber der Hirte, er will das Beste für uns, deshalb führt er uns auch diese Wege, welche nicht unbedingt leicht sind. Ja, sind nicht leicht, sind vielleicht nicht immer auf den grünen Auen. Sie sind auch hart, sie sind steinig, felsig. Aber es sind gute Wege, es sind die richtigen Wege. Bis dahin sind wir das letzte Mal gekommen, das war jetzt nur eine grobe Zusammenfassung. Nochmal in die Tiefe werden wir nicht gehen. Ab Vers 4 bis Vers 6, das sind unsere nächsten Verse und die wollen wir dann näher betrachten. Genau, Vers 4. Und wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Hirte führt uns nicht nur dorthin, wo es schön ist, sondern wir gehen auch durch finstere Täler, durch das finstere Tal. Es ist nicht so schön. Man sagt, um an diese grünen Weiden zu kommen, muss man oft durch schmale Täler gehen, durch finstere Täler gehen, um da hinauf zu gelangen. Ja. Luther übersetzt hier, ja, ob ich noch wanderte im finsteren Tal. Und ich denke, gerade wenn wir in diesem finsteren Tal sind als seine Schafe, dann zeigt sich wirklich, ob wir ihm vertrauen. Ihr kennt das sicherlich aus eigener Erfahrung, ja? Dort, wo es um uns herum im Leben sehr finster ist, da pressen wir uns sehr an den Hirten. Da drücken wir uns sehr an den Hirten, sehr intensiv. Da werden unsere Gebete intensiv. Da hört unsere ganze Maskerade auf. Und dort wächst vor allem unsere Abhängigkeit. Ja? Wir merken, wir sind vom Hirten abhängig. Ich meine, wir sind hier in diesem Bild, wir sind Schafe. Ein Schafe ohne den Hirten ist ein totes Schaf. Es weiß nicht, wo es hingehen soll. Es kommt ein Feind, es ist aufgeschmissen. Es verirrt sich. Es findet von allein keine Weide. Es braucht den Hirten. Deswegen ist dieses Bild sehr wichtig zu verstehen von dem Schaf und dem Hirten. Ja? Wir sind absolut abhängig und vor allem gerade da, wo es finster um uns herum ist. Im Tal, im finsteren Tal. Der eine verliert vielleicht seine Arbeit, der andere eine geliebte Person. Ein anderer wird schwer krank, der andere leidet an Depressionen. Der andere hat Ängste über die Zukunft. Man könnte die Liste unendlich weiterführen. Aber gerade in diesen Zeiten der Not, in diesen Zeiten der Finsternis, oh, da ist uns der Hirte ganz nah. Nicht wahr? Kennt ihr das? Gerade in der Not. Wenn es uns gut geht, der Hirte ist auch da. Aber ich merke es, wenn es uns schlecht geht und wir in Not sind. Oh, da wird er ganz intensiv wahrgenommen. Und er ist da. Er ist da. Wenn Gott diese Täler, diese finsteren Täler nicht in unserem Leben zulässt, dann würden wir unsere Abhängigkeit, unsere Bedürftigkeit gar nicht erkennen. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ja? Unsere Beziehung zu Gott, deine persönliche Beziehung zu Gott, sie hätte gar nicht diese Tiefe. Hättest du nicht diese Zeiten der Not und des Leids und des Elends. Es hätte nicht diese Tiefe. Gott aber erreicht es dadurch, dass er uns durch diese Täler führt. Wie würden wir ihn loben? Ja? Wie würden wir über ihn staunen? Wie würden wir über seine Gnade staunen, wie er uns herausholt? Schlagt mal kurz auf. Ich habe hier Psalm 107, einen interessanten Psalm gefunden. Psalm 107. Ich überlege gerade, von wo ich lese. Ich lese mal ab Vers 7. Nein, ich lese ab Vers 1. Hört mal. Preist den Herrn, denn er ist gut und seine Güte währt ewig. So sollen die Erlösten des Herrn sagen, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keine Wohnstatt. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Und er leitete sie auf rechtem Weg, dass sie zu einer Wohnstatt gelangten. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Jetzt kommen diese Stellen. Denn er hat die dürstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, ja, das sind die Worte im Psalm 23, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren, die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. So beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus
aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen und so weiter. Also hier sehen wir, Gott führt heraus aus dem Elend, aus der Finsternis, aus dem Todesschatten. Und was sollen sie machen? Preisen. Ja. Hochloben. Ja, aber wenn das nicht ist, dieses finstere Tal, dann haben wir auch ein Lob Gottes. Aber ich glaube, es hat eine andere Intensität, wenn es aus dem finsteren Tal kommt und wenn wir da Rettung erfahren. Deswegen, wir wollen meistens gleich raus aus diesen Tälern. Raus, raus, raus. Aber Gott gebraucht sie und Gott gebraucht sie bewusst, damit wir die Abhängigkeit lernen zu ihm, damit die Beziehung sehr tief wird, intensiv wird und damit wir am Ende ihm was von Herzen loben, preisen, ihn bewundern, ja, für seine Errettung, für seine Gnade. Wunderschön. Nun, dieses finstere Tal, das wird ja auch als Tal des Todesschattens genannt, ja. Luther übersetzt finsteres Tal, hier wird es das Tal des Todesschattens genannt, wenn man sich das hebräische Wort anguckt, oder Wörter, das sind eigentlich zwei. Und als Christen wissen wir, dass jeder von uns auch irgendwann sterben wird. Wir werden sterben. Das ist einfach eine Tatsache, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja? Sei es, dass wir durch einen natürlichen Tod sterben, sei es durch einen unnatürlichen, durch einen Unfall. Aber wir brauchen, so sagt die Schrift, uns nicht zu fürchten, ja? Selbst in den letzten Minuten unseres Lebens. Der Ungläubige, der den Hirten nicht hat, er hat allen Grund, sich zu fürchten. Fürchten vor dem ganzen Unglück, das auf ihn hereinbricht. Er hat allen Grund, denn für ihn ist es nicht das Tal des Todesschattens, für ihn ist es das Tal des Todes. Denn wenn er stirbt, geht er in Ewigkeit verloren. Ja, so gemäß Hebräer, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist vorbei. Ja, für ihn wird es ein böses Erwachen geben, sogleich wie dem reichen Mann. Ihr kennt das, der reiche Mann und Lazarus, als der reiche Mann aufwacht in den Flammen und sieht, Lazarus geht in die Herrlichkeit ein. Es wird ein böses Erwachen geben, für den, der Gott nicht gehört, der den Hirten nicht hat, für den Rebell. Für den Gläubigen aber ist es nicht das Tal des Todes, sondern des Todesschattens. Geschwister, der Tod ist nur ein Schatten. Spurgeon hat einmal gesagt, ein sehr interessantes Zitat, kein Mensch fürchtet sich vor einem Schatten. Denn ein Schatten kann niemand auch nur für einen Augenblick den Weg versperren. Der Schatten eines Hundes kann nicht beißen, der Schatten eines Schwertes kann nicht töten. Der Schatten des Todes kann uns nicht verderben, darum lasst vor ihm keine Furcht hegen. Und genauso ist es der Tod selbst. Er kann uns nichts mehr anhaben. Er ist wie ein Schatten, er ist machtlos, denn Christus hat den Stachel des Todes in Psalm 22, was? Zerbrochen. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Ja. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Paulus sagt, Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Also für uns ist der Tod, der körperliche Tod, er ist nichts Bedrohliches. Vielmehr ist er das Tor in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit, beim Hirten in alle Ewigkeit zu sein. Ja, aber so nicht für den Ungläubigen. Für ihn ist der Tod, der körperliche Tod, das Tor in den zweiten Tod, nämlich den ewigen. Das ist nicht besonders mit Hoffnung erfüllt, aber für uns, was macht der Tod? Er ist nur ein Übergang. Er ist kein, von dem wir uns fürchten müssen. Ja? Denn Christus ist größer. Der Tod hat keine Macht. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu fürchten. Und interessant ist, Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Warum? Guck mal, was für eine bahnbrechende Aussage. Denn du bist bei mir. Das reicht. Das reicht. Du bist bei mir. Nicht du bist bei mir und plus, nein, es reicht. Er ist da. Er genügt. Er geht mit. Er schickt dich ins finstere Tal und sagt, Schaf, geh da hinein und ich warte am anderen Ende auf dich. Nein, nein. Er sagt, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir in diese Zeit des Elends, in diese Zeit der Not, in diese Zeit, auch wenn du kurz vor dem Tod stehst, bin da. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Geschwister, ich denke, das ist die Essenz, es ist seine Anwesenheit. Er geht mit mir, er ist da. In dieser pechschwarzen Finsternis, wo man nichts mehr sieht, leuchtet er als Hirte mir als Licht. Er leuchtet als Licht. Und die Finsternis versucht ihn zu ergreifen und zuzumachen, sodass es ganz dunkel wird und sie kann ihn nicht bezwingen. Es muss weichen. Die Finsternis muss weichen vor diesem Licht. In Jesaja 9,1 da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, auch wieder das gleiche Wort wie im Psalm 23, ist ein Licht aufgeleuchtet. Kennt ihr diese Stelle? Mal gehört? Aber vielleicht, wahrscheinlich nicht aus Jesaja, oder? Wahrscheinlich habt ihr die irgendwo im Neuen Testament mal gelesen, weil die wird zitiert aus Jesaja. Und das Interessante ist, also sie wird in Matthäus 4, Vers 16 zitiert und sie wird auf wen angewendet? Auf Jesus. Also, wer ist das Licht? Er ist das Licht. Und er kommt gerade in diese Gegend, wo Finsternis ist, Todesschatten. Und er leuchtet. Und so denke ich auch, dass der Hirte, wenn wir durch diese Täler gehen, er uns als Licht leuchtet. Wenn wir bei ihm sind, eng an ihm, uns eng an ihn pressen. Wenn wir vorauslaufen, dann fängt es wieder an dunkel zu werden. So wieder zurück zu ihm, das ist schön hell. Das ist ein gewaltiger Trost. Ich finde es, diese Aussage, denn du bist bei mir, wisst ihr, gerade wenn schwierige Zeiten auf uns zukommen und die äußern sich sehr facettenreich, dann schwanken auch sehr oft die Gefühle. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung und dann denke ich mir manchmal, Herr, ich bin in der Not, aber du bist nicht da. Ich fühle mich sehr allein. Ich fühle mich sehr allein. Aber wisst ihr, das sind diese Gefühle, die schwanken und die sehr trügerisch sind. Einmal ist er einem sehr nahe, das ist auch gut, manchmal hat man das Gefühl, der Hirte ist gar nicht da. Aber wisst ihr, das ist das Gute, die Schrift basiert nicht auf unseren Emotionen, nicht auf unseren Gefühlen. Sie gibt Verheißungen und Zusagen und sagt, denn ich bin bei dir. Aber ich fühle nicht, dass du bei mir bist, das ist egal, ich bin bei dir. Ich habe es versprochen und ich halte meine Versprechen. Mein Wort gibt die Zusage. Okay, Herr. Okay. Ich bin dankbar, dass wir uns auf die Schrift verlassen, ja, und nicht auf unsere Gefühle. Und ich glaube, ihr kennt das. Das geht so, das Leben geht so. Auf, ab, so die Gefühle auch. Aber die Schrift bleibt konstant. Sie bleibt solide, fest. Nun, ich denke, dass wir hier das Bild von diesem finsteren Tal nicht jetzt hier nur auf den Tod beschränken müssen, auf den Todesschatten, sondern ich denke auch, hier sind die Täler gemeint oder das Tal der Welt, durch das wir gehen. Ja, durch die Welt gehen wir. Die Welt, was ist, sie steht in Finsternis, wissen wir ja. Die Bewohner, gerade die ich zitiert habe aus Jesaja 9, Vers 1, das waren Menschen, die im Land der Finsternis und im Todesschatten lebten, wohnten. Sie waren geistlich blind, ja durch den Fürsten der Welt, durch Satan. Sie standen im Machtbereich Satans, sie irrten umher. Über ihn stand das Todesurteil, ja. Und durch diese Welt gehen wir. Wir sind umgeben von Menschen, die Gott nicht erkennen, die geistig blind sind, weil sie von Satan verblendet sind. Und wir erleben das in diesen finsteren Tälern. Ja. Was erleben wir? Wenn wir Zeugnis geben, wenn wir ein Licht sein wollen, weil der Hirte selber durch uns scheint, was erleben wir? Wir erleben ja, dass die Leute nicht positiv darauf reagieren, dass sie vielleicht uns belächeln, dass sie spotten, ja, dass sie uns auslachen. Aber er ist bei uns. Er geht mit uns. Es lauern Gefahren dort im finsteren Tal. Wir begegnen Feinden Gottes, Feinden Christi, welche Satan in seinen Bann hat, ja, aber wir brauchen kein Unglück zu fürchten, denn er ist bei uns. Er geht mit mir. Geschwister, ich denke hier, der Fokus liegt sehr, er liegt nicht bei dem einzelnen Schaf oder bei dem Schafen, ja, sondern er liegt sehr auf dem Hirten. Ja, er ist da. Wäre er nicht da, dann wären wir wirklich verloren. Dann wäre es wirklich schlimm um uns. Wir wären auf uns alleine gestellt, aber Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Dieses Wort Stecken, Shebet, Hebräisch, es hat in der Bibel viele Funktionen, sehr viele. Ich will nur kurz darauf eingehen, aber in der Bibel wird dieser Stecken als Waffe benutzt für die Feinde. Als Waffe, als Spieß, als vielleicht Art Knüppel. Ja? Er wird auch als Zuchtrute verwendet, um zu züchtigen, sehen wir in Sprüche. Und auch als Zepter, als Herrscherstab, um zu herrschen. Also dieser Begriff hat sehr viele Funktionen, sehr viele Bedeutungen. Und ich denke, dass der Hirte, dass Jesus Christus diese Funktionen auch ausübt. Er setzt sich für uns ein. Er bewahrt uns vor den Angriffen, ja, vor den Wölfen, die die Schafe niederreißen wollen, ja, vor den Leuten, die auch Irrlehren mit reinbringen in die Gemeinde, vielleicht vor Satans Angriffen, wie er uns geistig und auch körperlich schaden will. Ja. So beten wir, Herr, bewahre mich. Und Gott bewahrt. Vielleicht bewahrt er nicht immer in der Weise, wie wir es wollen, ja, aber er bewahrt uns so, dass es uns zum Besten dient. Auch wenn es durch Leid und Elend geht. Er kennt die Wege. Aber er bewahrt und er setzt uns ein, er schützt uns. Er züchtigt aber auch jedes Schaf, welches nicht auf ihn hört und dann auf eigene Wege geht, ja. Nicht auf die Wege der Gerechtigkeit, auf andere Wege, auf eigene Wege. Dann kommt die Zuchtrute auch zum Sinn. Ihr kennt das aus Hebräer, ja. Wenn der Vater nicht züchtigt, seinen Sohn, den liebt er auch nicht. Aber wir wissen, der Hirte liebt seine Schafe dermaßen, dass er sein Leben sogar hingibt für sie. Also das ist kein Mietling, der sobald Wölfe kommen, wegläuft. Das ist einer, der bleibt und der sein Leben einsetzt. Und uns züchtigt. Dieser Hirte hat aber auch die Herrschaft, ja. Vielleicht hat ein Hirte jetzt nicht dieses Zepter in der Hand gehabt, ja, aber trotzdem wissen wir, dass Christus die Herrschaft über seine Schafe hat. Er ist der Hirte. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Wisst ihr, wenn wir im Neuen Testament mal nachschlagen, wie oft Jesus Christus als Retter bezeichnet wird und als Herr, ja, um zu herrschen. Also, ich habe jetzt mal diese Begriffe nachgeschlagen. Für Retter 22 Mal. Im Neuen Testament und für Herr 722 Mal. Bisschen Unterschied, oder? Sieht man vielleicht, wo die Bibel auch das Gewicht hinlegt. Dass er nicht nur unser Retter und Heiland ist, auf jeden Fall, aber auch unser Herr. Das heißt, er herrscht über uns in einer Liebe, ja, und nicht wie ein Tyrann. Und deshalb hören die Schafe auch seine Stimme und folgen ihm. Es gibt eine Stelle, fällt mir gerade spontan ein, wo Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Ja. Nein, die Schafe, sie hören den Hirten. Er sagt, wir gehen dahin, folgt mir nach, sie folgen ihm. Sie sind gehorsam. Sie gehorchen ihrem Herrn. Und was ich auch interessant war, es gab noch eine Funktion für diesen Hirtenstab oder für diesen Stecken, wie es hier heißt. In der Schrift finden wir auch, also unter anderem 3. Mose, Kapitel 27 zum Beispiel, dass der Hirte, als er seine Schafe gesammelt hat, wieder zurück in das Gezäun, dass die Schafe unter dem Stab, unter dem Hirtenstecken durchgezogen sind. Und damit hat er sie gezählt. Er hat sie gezählt. Und ich fand, das war ein sehr interessanter Aspekt, weil ihr kennt sicherlich diese bekannten Verse. Ich lese es mal vor aus Johannes, zum Beispiel Johannes 6, 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Oder zum Beispiel Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich finde, das betont nochmal so diese Funktion. Ja. Er kennt die Schafe, er zählt die Schafe und er weiß genau, wenn eins verloren ist, er sucht es auf, er bringt es zurück. Er lässt nicht sagen, ja, geh. Geh verloren. Er hat sie vom Vater anvertraut bekommen und er verliert keines. Er zählt sie. Er zählt dich. Er weiß, dass du zu seiner Herde gehörst. Du bist ihm unglaublich kostbar wichtig. Der Hirte liebt seine Schafe. Geschwister, ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt. Wir sind geliebt von dieser Hirtenliebe. Das muss man so ein bisschen verdauen. Ja. Sag, Jesus liebt dich. Nee, du hast es zu schnell gesagt. Zu schnell. Er liebt dich. Ja. Manchmal, wenn wir so in den Gemeinden sind, ja, wir wissen nicht, wer alles zu seinen Schafen gehört. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, eine Gemeinde, egal in welcher Größe, man hat immer die Bibel verwendet die Bilder, ja, man hat immer Weizen und man hat Spreu. Man hat echte Schafe und man hat Böcke. Es gibt immer welche, die einfach nur dabei sind und nicht wirklich zu ihm gehören. Aber der Trost ist, wir können es nicht wirklich so herausfinden und hundertprozentig sagen, aber der Hirte kennt seine Schafe. Er zählt seine Schafe. Ist sehr tröstlich. Ich finde es sehr tröstlich. Wisst ihr, ich denke, der Trost selber liegt nicht so sehr in dem Stecken und dem Stab, sondern im Hirten, der den Stecken und Stab verwendet für uns. Weil stellt euch vor, wir würden durchs Tal gehen und da wäre nur ein Stecken und ein Stab. Wäre das tröstlich? Das wäre kein Trost. Der Trost ist da, weil er da ist. Und er hat den Stecken in der Hand. Und er setzt ihn ein. Und er setzt ihn richtig ein. Hier steht noch das zweite Wort Stab. Stab, also oder Stütze, hat auch die Funktion, dass er seine Schafe dann vielleicht gerade im finsteren Tal richtig anleitet, dass sie nicht abgleiten. Er stockt sie immer an, sodass sie wieder auf den Weg kommen. Ja. Er stützt sie, er leitet sie. Das ist tröstlich, das ist gut. Wirklich alleine werden wir so aufgeschmissen. Zum Glück haben wir den Hirten. So, Vers 5. Ich komme langsam voran, gell? Stehe ich unter Zeitdruck? Guck, vielleicht komme ich, ja, ich versuche ein bisschen. Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Im Angesicht meiner Feinde, wisst ihr, wir oder als Christ hat man Feinde und das ist normal, das ist nicht normal, das ist normal. Ja? Hat er den Hirten,
hat er auch Feinde. Feinde aufgrund des Glaubens, aufgrund seiner, ja, seines Glaubens, dass er dem Hirten angehört. Feinde, die sich gegen die Schafe und gegen den Hirten stellen. Guck mal, was sagt Jesus in Johannes 15, 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid. Nein, nein, ihr seid Schafe, ihr seid meine Schafe. Ihr seid nicht von der Welt. Sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Weil wir zum Hirten gehören, haben wir Feinde. Vielleicht noch eine Stelle zur Ergänzung. Jakobus sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Also wenn ein Christ, man kann sagen, wenn er keine Feinde hat, dann gut, müsste man vielleicht auch fragen, okay, bin ich wirklich Christ? Kann nicht sein, dass ich Jesus Christus verborgen in mir halte und ihn nicht preisgebe und ständig allem ausweiche oder so. Man hat Feinde, einfach weil man sich zu der Wahrheit bekennt, weil man zum Hirten steht. Ein Schaf steht zum Hirten, dann bleibt bei ihm. Das sehen die anderen. Sehen die Wölfe. Und greifen trotzdem an. Ja. Wenn wir auf das Leben Christi schauen, dann sehen wir, dass er überall Feinde hatte und wenige Freunde, die ihm treu blieben. Ja? Was sehen wir? Er kam in die Finsternis und die Finsternis hasste das Licht. Also wenn es ihm so geht mit der Feindschaft, warum soll es uns dann besser gehen? Ja? Wir treten ja in seine Fußstapfen hinein. Wir folgen ja ihm als seine Schafe. Aber wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ab diesem Vers, ab Vers 5, das war echt nicht leicht. Also, diese Verse auszulegen, das ist... Ich hab mir das angeguckt, ich hab nachgeforscht. Ich will euch kurz sagen, es gibt hier zu diesem Vers gerade, Vers 5, gibt es unterschiedliche Meinungen. Denn die einen sagen, dass hier, also David, der Psalmist, vom Bild des Hirten zum Bild des Gastgebers wechselt. Das heißt, der Gastgeber ist Jesus, der uns am Tisch bedient, unser Haupt salbt und uns voll einschenkt. Also hier ist so ein Bildwechsel. Diese Meinung gibt es. Und andere sagen, nein, Jesus Christus ist weiterhin hier der Hirte, der für die Schafe das Feld zubereitet, und damit ist der Tisch gemeint, der ihre Köpfe mit Öl salbt gegen diese ganzen Ungeziefer und ihr Becher, das ist die Tränke für die Schafe, voll einschüttet, dass sie überfließt. Diese Ansichten gibt's. Ich persönlich habe mir sehr schwer getan. Aber ich meine wirklich, dass hier ein Bildwechsel stattfindet zum Gastgeber. Aber der Grund ist, ich meine, ich lasse es offen stehen, der Grund dafür ist, ich habe diese Worte Tisch, Öl, Becher, ich habe sie nachgeguckt im ganzen Alten Testament, wo diese Worte verwendet werden, für welchen Zweck. Und ich habe, vielleicht findet ihr es, ich habe wirklich nochmal, ich bin zweimal drüber gegangen, ich habe keinen Vers gefunden, der irgendwie sagt, dass der Tisch ein Feld für die Schafe ist, eine Weide, oder dass das Öl gerade für die Schafe verwendet wurde oder der Becher als Tränke dient. Habe ich so nicht gefunden im Kontext des gesamten Alten Testaments. Vielleicht außerhalb, ja. Aber sonst sehe ich immer, der Tisch ist ein Zeichen dafür, zum einen der Gemeinschaft, dass Leute zusammenkommen an den Tisch. Ja, es ist auch ein Bild der Versorgung, dass dort Essen draufsteht auf dem Tisch, dass ich genährt werde. Ja, oder es steht einfach nur als Tisch. Ein Tisch ist ein Tisch. Für den Becher ein ganz normales Trinkgefäß aus Ton war es oder auch aus edlen Metallen. Ja, und dieser Becher stand auch im Alten Testament als Bild für zum Beispiel den Zornesbecher, der ausgegießt wird über die Nationen. Ja, also als Gericht.
aber er steht auch als Becher des Segens drin, des Segens und der Rettung. Ja, und was war noch? Der Becher und das Öl, genau. Also das Öl, wie gesagt, habe ich auch nicht gefunden in dieser Verwendung, dass es für die Schafe, dass die Köpfe damit eingerieben werden, sondern dazu kommen wir gleich. Ja. Was wir, denke ich, hier auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Herr uns einen Ort verschafft. Vielleicht gerade hier in diesem finsteren Tal, wo wir zur Ruhe kommen. Er bereitet einen Tisch. Und wir, also mitten, ich sag mal, mitten in dieser Welt, mitten in dieser Feindschaft, mitten in dieser Finsternis. Und wir können zur Ruhe kommen und uns sogar freuen. Und er deckt den Tisch reichlich. Und wir dürfen diese ganzen Segnungen, die Gott uns, die der Hirt uns durch das Kreuz ermöglicht, die dürfen wir genießen. Daran dürfen wir Anteil haben, mit ihm in diese Gemeinschaft zu treten, ja, wofür der Tisch auch steht. Dass wir mit ihm zusammen sind. Auch mitten in dieser Welt, dass wir trotzdem diese Ruhe haben, auch wenn der Feind um uns herum tobt und uns es nicht gönnt und wütet, so dürfen wir trotzdem ruhig bleiben und die Gemeinschaft mit dem Herrn genießen. Wir dürfen diese Segnungen, die wir in Christus haben, anhand auch Epheser 1, Vers 3, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Ja, das ist dieser Becher auch, der überfließt. Diese Segnungen, die überfließen in der Vergebung der Schuld, in diesem ewigen Leben, in seiner Leitung, in seiner Führung, in der Versorgung und so weiter. In der Ruhe, in dem Frieden. Dass wir von ihm gesalbt werden mit dem Öl. Das Öl erinnert sehr an die Salbung vom Geist. Ja, im Neuen Testament sehen wir das. Dass der Heilige Geist die Salbung ist für uns. Dass wir auch, das ist auch eine Segnung, wir kommen da hinein, sind mit dem Heiligen Geist getauft, wir haben ihn empfangen und er leitet uns jetzt, er führt uns in diese Wahrheiten der Schriften. Das kommt daher, weil Christus ans Kreuz gegangen ist, aus dem heraus, sonst hätten wir den Geist nie empfangen. Wäre er nicht auf Golgatha gewesen und auferstanden, könnte er keinen Tröster schicken, der zu uns kommt. Also versteht ihr, ich denke, ich will da nicht zu sehr hineininterpretieren, aber ich denke, dass wir als seine Schafe oder als seine Gäste wirklich auch in guten Zeiten, aber auch in finsteren Tälern, in schwierigen Zeiten, dass wir trotzdem zur Ruhe kommen können, die Gemeinschaft mit dem Herrn genießen können. Selbst wenn es uns schlecht geht und der Feind tobt und er uns eigentlich zerstören will, unseren Glauben zerstören will. So sagt der Herr, setz dich hin, sitz und iss und trink und lass dich salben. Genieße mich, genieße die Gemeinschaft mit mir. Genieße die Segnungen, die ich dir alle gebe, die ich dir gegeben habe, durch das Kreuz. Werd ruhig. Ich bin da. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Nun, wir wissen, dem Gläubigen wird nicht versprochen, dass sein Leben immer nur Höhen hat, immer nur die grünen Weiden, ja, sondern wir gehen auch in die Tiefen, in die dunklen Stunden unseres Lebens. Ja. Aber es heißt hier, die Güte und die Gnade des Hirten werden uns bis an unser Lebensende begleiten. Also das Gute Gottes und seine, wie heißt es, Huld, ja, oder bei manchen steht Gnade. Das heißt, mit anderen Worten, seine, also Hesed heißt das Wort, seine Gemeinschaft, seine Verbundenheit, seine Großherzigkeit, seine Gunst, sie werden uns alle Zeit begleiten, weil er mit uns geht, weil er seine Schafe liebt. Wisst ihr, über den Ungläubigen herrscht auch eine gewisse Huld, eine gewisse Güte Gottes. Er darf hier leben, er darf den Regen genießen, die Sonne genießen, er hat Essen, er hat eine Arbeit, ja. Aber es ist nicht diese Qualität, wie wir sie erfahren dürfen als Gläubige, die wir in einer engen, tiefen Beziehung zum Hirten stehen, der für uns immer nur das Beste will und für uns Wohnungen bereitet in seiner Herrlichkeit. Für den Ungläubigen ist es hier vorbei und es ist aus. Und das, was ihm hier passiert, muss ihm nicht zum Besten dienen. Und wenn er stirbt, ist es wirklich vorbei. Aber so nicht mit uns. Die Gnade und die Huld, die währt. Sie geht in das ganze Leben lang und dann leitet sie uns ein in die Ewigkeit. Das ist eine andere Qualität. David sagt hier, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Was ist das Haus des Herrn? Das ist das Haus des Herrn. Das Alte Testament spricht sehr oft über das Haus des Herrn, gerade zum Beispiel Jesaja 37,1 ist der Tempel, ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo er zu Hause ist. Wo ist das? Und ich denke nicht hier auf Erden, sondern im Himmel, ganz einfach im Himmel. Im Haus des Vaters, so bezeichnet zum Beispiel Jesus auch den Tempel in Johannes 2, ja? Im Haus des Herrn. Dort bereitet uns der Hirte die Wohnung und wir werden bei ihm sein für alle Ewigkeit. Wisst ihr, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, unser Leben geht so, auf, ab, auf, ab, auf, ab, bis wir zu dem Todesschatten gelangen. Ja. Aber wisst ihr, das Gute ist, und die Schrift ermutigt uns so auch, dass wir den Fokus haben. Ja, so sagt es zum Beispiel Kolosser, schaut auf das, was droben ist. Dass wir den Fokus behalten und sagen, Herr, egal, ob ich jetzt auf Höhen bin oder im finsteren Tal, ich weiß, ich komme an. Und ich bin und ich werde bei dir sein im Haus des Herrn auf immer und für alle Ewigkeit. Geschwister, das ist ein gewaltiger Trost. Das ist das Ziel, dass wir bei ihm sein werden, beim Hirten in alle Ewigkeit. Es geht nicht ewig durch das finstere Tal. Für den Ungläubigen, ja. Da bleibt es wirklich Finsternis. Die äußerste Finsternis. Aber nicht bei uns. Wir werden das Licht sehen. Wir sehen es jetzt schon. Aber dann dort nochmal in aller Klarheit, optisch. Weil wir bei ihm sein werden. Ich will euch dazu sehr ermutigen. Ich weiß nicht, was für Phasen ihr durchmacht, welche Schwierigkeiten ihr habt. Ja? Und wir sind natürlich hier auf der Erde aufeinander auf Trost angewiesen, Ermutigung. Aber haltet immer im Fokus, das hier ist nicht alles. Das Ziel kommt noch. Das Haus des Herrn, es kommt noch. Und wir werden bei ihm sein. Und dann sind diese Täler alle weg. Aber sie haben uns gut geschliffen und sie haben uns sehr nah an den Hirten gebracht. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir, sollen wir gemeinsam beten? Lass uns gemeinsam beten, ich bete dann zum Schluss.
Thank you. Vergebung für uns alle, für mich auch, wenn wir falsch abbiegen und irren in ein Todestal schatten, dass du uns führst, wenn es mit Worten nicht ausreicht, dann mit deinem Stab, dass du uns spüren lässt, deutlich genug, wenn wir so einen Dickkopf haben, dass wir meinen, richtig zu sein, dass du uns wirklich zeigst, wo es lang geht, auch wenn es weh tut und wenn es unangenehm ist, aber dass wir wieder zurückkommen können zu deinem Weg, Herr, dass wir dort ankommen, wo du uns hinführen willst zum Ziel, dass wir ewig bei dir sein können, mit dir das Hochzeitsmahl feiern können, Herr. Amen.
Amen. Genau, dass du dem David die Serie gegeben hast, dass er das so niederschreiben konnte in einem Psalm, dass er das so geschrieben hat, dass wir es verstehen dürfen, dass es für uns hilfreich wird und dass es ganz tief in unsere Herzen sinken darf. Ich danke dir dafür.
Herr, ja, du weißt, dass wir unsere Kinder und keine Hirte sein können, weil wir es eben nicht sind. Und ich bitte dich wirklich für unsere Kinder, dass sie, ja, dass sie dich als Hirte sehen.
Ja, Jesus, ist es sehr tröstlich zu wissen, was du für ein Hirte bist. Herr, wir haben hier mit vielen Menschen zu tun und du weißt, wenn es uns gut geht, sind alle zusammen, sobald es uns schlecht geht, sind wir auf einmal alleine. Aber so ist es nicht mit dir, Herr. Du begleitest uns, egal wohin, durch Höhen und auch durch finstere Täler. Und auch sogar, wenn wir in den letzten Minuten unseres Lebens sind, Herr, bist du ganz nah bei uns. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, Herr, denn wir werden bei dir sein, im Hause des Herrn, im Hause des Vaters, weil der Tod nur ein Schatten ist. Er kann uns nichts mehr anhaben, Christus, weil du größer bist, du stehst drüber. Der Tod musste vor dir fliehen, deshalb bist du auch auferstanden. Du musstest auferstehen. Herr, und wir sind auch auferstanden und wir werden nochmal auferstehen bei der zweiten Auferstehung, Herr, mit dir. Wir werden dich sehen, werden bei dir sein, werden unseren Hirten sehen, der seine Schafe gut versorgt hat, gut geleitet hat, Herr. Auch wenn wir jetzt gerade vieles nicht sehen, Herr, wenn wir zurückblicken, Herr, dann wissen wir doch, Herr, es war deine Leitung, es war deine Führung und sie diente uns zum Besten, Herr, sie diente uns zum Besten. Danke dir, dass du uns nicht verlässt, Herr, das ist so tröstlich. Dein Stecken und Stab trösten uns, Herr.